Wer von euch glaubt, dass ich hier in meiner rechten Hand einen 10-Euro-Schein habe? Könnt gerne mal eure Hand heben, also zumindest die Gläubigen unter uns. Wäre ja erstaunlich, wenn es keine Gläubigen hier gäbe. Aber so viele sehe ich nicht. Das heißt, wir haben Gläubige unter uns und wir haben auch Zweifler. Ich frage mich, was ist der Grund für die Gläubigen? Also ich glaube, ich habe nur einen gesehen. Hendrik, warum glaubst du, dass ich hier einen 10-Euro-Schein in der Hand habe? Ah ja gut, aber das wäre noch kein Zaubertrick. Aber gut, ja, aus Erfahrung würde es dich nicht wundern, wenn ich tatsächlich einen 10-Euro-Schein... Und wie sieht es bei den Zweiflern aus? Mag da einer von den vielen unter uns mal sagen, warum bezweifelt ihr, dass ich hier 10 Euro in der Hand habe? Hat jemand eine Idee? Weil du es nicht sehen kannst? Okay. Noch ein Grund? Die Hand ist... Ja. Ach, da passt nichts rein. Also, okay. Also, ich habe tatsächlich 10 Euro in meiner Hand. Ja. Die Gläubigen werden jetzt sagen, ja, habe ich, ne? Hat Hendrik auch so gesagt, war mir klar, dass der Friede da 10 Euro in der Hand hat. Die Zweifler werden jetzt wahrscheinlich sagen, spannend, ja, dass es dann doch irgendwie einen Grund gab, vielleicht in Zukunft aufgrund der Erfahrung, mir doch zuzutrauen, mehr zuzutrauen, als ich vielleicht früher gedacht hätte. Die Zweifler bleiben so ein Stück aktiv. Wer weiß, ich bräuchte noch mehr Fakten. Werde ich wirklich aus Erfahrung klüger oder gläubiger? Wer glaubt von euch, dass ich in meiner anderen Hand 50 Euro habe? Also die Gläubigen werden jetzt sagen, es ist schon einmal gut gegangen. 50 Euro könnte schon sein. Aber ich glaube, ein Zweifler, ne, ist jetzt zum Gläubigen geworden. Magst du sagen, warum? Genau, das wäre möglich. Ein guter Grund, den aber wahrscheinlich irgendwie 80% hier nicht so sehen würden. Ja, du wärst auch dafür. Okay, ja, aufgrund dessen, dass... Jetzt glaubst du mir das, ja? Es wird belohnt, ja, tatsächlich, ich habe hier 50 Euro in der Hand. Ja? Wer glaubt, dass ich 1.000 Euro? Nein. Ja, ich habe mich gefragt, wer hat es wohl leichter? Die Gläubigen oder die Zweifler? Welche Gruppe hat es besser? Und ich würde mich heute gerne mal auf die Seite der Zweifler schlagen. Ich glaube, dass die Zweifler besser dran sind. Weil sie sagen, Moment, da fehlen mir noch Informationen. Ich bräuchte noch ein paar mehr Fakten. Zweifler überlegen, sie stellen Fragen. Zweifler bleiben quasi dran, sie bleiben aktiv. Sie suchen nach Antworten. Sie wollen im Gespräch bleiben. Sie wollen gute Gründe finden, um in Zukunft glauben und vertrauen zu können. Ich finde, das spricht für einen Zweifler. Ein Zweifler möchte gute Gründe finden, um in Zukunft vertrauen zu können. Warum? Weil wir sind einfach nicht Wissende. Wir wissen so wenig. und haben manchmal eine so große Meinung über Dinge, die wir gar nicht wissen. Also dran zu bleiben, nach guten Gründen zu suchen, finde ich, gehört dazu, wenn ich dann bestimmten Menschen oder auch bestimmten Dingen in Zukunft mehr vertrauen möchte. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Geschichte gelesen, die mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Ich würde sie gerne mit euch teilen. Zwei Engel machten Halt, um die Nacht im Hause einer wohlhabenden Familie zu verbringen. Die Familie war aber unhöflich und verweigerte den Engeln, im Gästezimmer zu übernachten. Stattdessen bekamen sie im kalten Keller einen Platz. Als sie sich auf den harten Boden ausstreckten, sah der eine Engel ein Loch in der Wand und er reparierte es. Als der jüngere Engel fragt, warum, antwortet der ältere Engel: Dinge sind nicht immer das, was sie scheinen. In der nächsten Nacht rasteten die beiden Engel im Hause eines sehr armen, aber sehr gastfreundlichen Bauern mit seiner Frau. Nachdem sie das wenige Essen mit ihnen geteilt hatten, ließen sie die Engel sogar in ihrem bequemen Bett in ihrem Schlafzimmer schlafen. Am nächsten Morgen fanden die Engel den Bauern mit seiner Frau in Tränen. Ihre einzige Kuh, deren Milch ihr alleiniges Einkommen gewesen war, lag tot auf dem Feld. Der junge Engel wurde wütend und fragte den älteren Engel, wie er das habe geschehen lassen können. Der erste Mann hatte alles, trotzdem hast du ihm geholfen und die zweite Familie hatte wenig und du hast ihre einzige Kuh sterben lassen. Aber der ältere Engel sagte, die Dinge sind nicht immer das, was sie scheinen. Ich will es dir erklären. Als wir im kalten Keller schlafen mussten, bemerkte ich, dass Gold in diesem Loch in der Wand steckte. Weil der Eigentümer so von Gier besessen war und sein glückliches Schicksal nicht teilen wollte, versiegelte ich die Wand, sodass er das Gold nicht mehr finden konnte. Als wir dann in der Nacht im Bett des Bauern schliefen, kam der Engel des Todes, um seine Frau zu holen. Ich gab ihm die Kuh stattdessen. Dinge sind nicht immer das, was sie auf den ersten Blick scheinen. Aber der Zweifel des jüngeren Engel, der Zweifel hat ihn getrieben, dran zu bleiben, nachzufragen, verstehen zu wollen, Hintergründe herauszubekommen, mehr Informationen, im Gespräch zu bleiben, auf der Suche, um gute Antworten zu bekommen, die mir helfen, in Zukunft auch leichter vertrauen oder glauben zu können. Und mit dieser Erklärung, glaube ich, fiel es dem jüngeren Engel leichter, vielleicht auch in Zukunft dem älteren Engel zu vertrauen, auch wenn er nicht immer versteht, zunächst, warum Dinge passieren, die passieren. Die Dinge sind nicht immer das, was sie scheinen. Und ihr kennt das bestimmt. Wie schnell bilden wir uns eine Meinung? Und später stellt sich heraus, oh, wenn ich das gewusst hätte. Und später stellt sich heraus, dass es vielleicht ganz anders war. Aber da hat man schon Menschen verurteilt oder da hat man sich schon ein bestimmtes Bild gemacht und war sich ganz sicher, so ist es. Wir kennen das auch alle aus dem Fernsehen. Zumindest, wenn ich einen guten Film sehe, beziehungsweise bevor ich weiß, ob er gut wird, weiß ich in der Regel schon, wer der Gute und wer der Böse ist. Manchmal wird das schon in den ersten Minuten deutlich, ganz klar. Aber wenn es ein guter Film ist, dann ist man erstaunt, dass am Ende plötzlich Dinge rauskommen, mit denen man nicht gerechnet hat. Und die ganze Story, die ganze Geschichte ganz anders dastehen lassen. Und auch bestimmte Personen in der Handlung plötzlich ein ganz anderes Licht gerückt werden. Dinge sind nicht immer das, was sie offensichtlich scheinen. Und deshalb entstehen ja ganz viele Missverständnisse. Wenn ich das gewusst hätte. Und auch wenn wir miteinander reden, dann ist ja nicht immer das, was wir sagen, auch das, was wir meinen. Und dann sagen wir, ja, das habe ich aber nicht gemeint. Und dann sagt der andere, ja, hast du aber gesagt. Ja, egal, aber habe ich ja nicht gemeint. Wenn wir uns zum Beispiel, wenn wir dem Partner zum Beispiel so Kosenamen geben, dann meinen wir in der Regel nicht das, was wir sagen. Wenn wir sagen, du bist mein Häschen, mein Mäuschen. Ich meine, wenn wir sagen, Kamel oder Esel oder Affe, dann meinen wir, was wir sagen. Aber wir können das übersetzen. Und genau das ist notwendig. Wir müssen viele Informationen übersetzen. Und genauso geht es uns auch, wenn wir die Bibel lesen. In der Bibel gibt es so viele Gleichnisse, so viele Begriffe, die wir auch übersetzen müssen. Wir müssen sie in den Kontext rücken von damals. Und wir kennen heute schon die Sprachunterschiede, die Unterschiede in Dialekten, die Unterschiede in den Kulturen, die wir aktuell in unserer Welt erleben. Und wie ist das erst, wenn 2000, 4000 Jahre dazwischen liegen? Da können wir nicht einen Text lesen und sagen, ich weiß genau, worum es geht. Da müssen wir auch mal zweifeln, ob das wirklich in das Gesamtbild hineinpasst. Ob das wirklich das Gottesbild ist, ob das wirklich das sein kann, was wirklich der Schreiber uns hier mitteilen wollte. Wir müssen gute Fragen stellen, wir müssen im Gespräch bleiben, wir müssen Suchende bleiben, weil wir eben nicht Wissende sind. Sagte mal jemand, Zweifel sind wie Ameisen in der Hose des Glaubens. Sie halten uns wach und in Bewegung. So ähnlich wie das Hunger uns antreibt, nach etwas Essbarem zu suchen, so treibt uns der Zweifel an, nach der Wahrheit zu suchen, weil Dinge nicht immer so sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Ich würde gerne mal mit euch eine Geschichte betrachten, die wahrscheinlich viele von uns kennen. Es ist eine der ersten Geschichten, die wir in der Bibel hören, von Abraham. Und Abraham wird bezeichnet als der große Glaubensvater. Warum? Weil er so ein großes Vertrauen zu Gott hatte. Ich würde das gerne mal bezweifeln. Denn wenn man wirklich die Bibel liest, entsteht ein anderes Bild über Abraham. Lesen wir doch mal nach. Nicht das, was wir vielleicht kennen, sondern das, was wirklich in der Bibel steht. Die Geschichte von Abraham steht im 1. Mose und sie beginnt mit einem Ereignis, das wir auch schon oft gehört haben, auf das wir uns oft beziehen, so als Sprichwort sogar. Und es steht in 1. Mose Kapitel 12. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir gleich zeigen werde. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Wir erfahren, wenn man noch den Zusammenhang liest, dass Abraham wirklich nicht wusste, wo es hingeht. Ich meine, es wäre vielleicht so, wie wenn bei uns der Umzugswagen vor der Haustür steht, wir alles einpacken, aber keine Ahnung haben, wo der hinfährt, wo wir demnächst wohnen werden. Und ja, ich glaube, man kann berechtigt sagen, dass das schon eine Menge Vertrauen ist, dass Abraham hier aufbringt, seine Heimat verlässt, seine Verwandtschaft und in ein Land zieht, das er nicht kennt und nicht weiß, wo es hingeht. Ich würde gerne mal mit einer Skala arbeiten, um das mal zu verdeutlichen. Eine Skala von 1 bis 10. Hier haben wir eine Zeitschiene und hier haben wir eine Vertrauensschiene. So. Wenn wir jetzt den ersten Vers gehört haben, dass Abraham einfach loszieht, ohne zu wissen, wo es hingeht, was glaubt ihr, wie viel Vertrauen hatte Abraham? Auf einer Skala von 0 bis 10. Ja, sagt es ruhig laut. Eine 10, ja, würde ich auch so denken. Also wenn man wirklich nicht weiß, wo es hingeht und es einfach macht, das ist schon starkes Vertrauen. Okay, lesen wir mal weiter in der Bibel. In Kapitel 15, ein paar Verse weiter. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich selbst beschütze dich. Ich werde dich auch reich belohnen. Aber Abraham entgegnete, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Ich habe keinen Sohn und ohne ein Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Daraufhin sagte der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus der Stadt Ur in Babylonien herausgeführt hat, um dir dieses Land zu geben. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, woher kann ich denn wissen, dass dieses Land einmal mir gehört? Ich habe so das Gefühl, Abraham hinterfragt so ein bisschen das, was Gott ihm sagt. Er fängt an, so ein bisschen zu zweifeln, ob das denn wirklich stimmt, was Gott hier sagt. Ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Woher kann ich denn wirklich wissen, dass dieses Land einmal mir gehört? Wenn ihr das so hört, was glaubt ihr auf einer Skala von 0 bis 10, wie hoch ist jetzt das Vertrauen von Abraham? Bei einer 5? Andere Vorschläge? 5, 6, ja, machen wir mal irgendwie hier so ein Kreuz. Lesen wir mal weiter. Nächste Kapitel. Abraham und Sarah bekamen keine Kinder. Da schlug Sarah ihrem Mann vor, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Ich habe doch eine ägyptische Sklavin, die heißt Hagar. Ich überlasse sie dir. Vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren. Abraham war einverstanden. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Ich habe mich gefragt, glaubt Abraham noch an die Verheißung, dass Gott ihm und Sarah ein Nachkommen schenken wird und ihnen beiden Nachkommen schenken wird, so viel wie Sand am Meer und Himmel am Sterne? Sterne am Himmel? Ich habe das Gefühl, er glaubt nicht mehr so sehr an die Verheißung. Er mischt sich quasi ein. Er sagt also, wenn der liebe Gott das nicht hinkriegt, dass Sarah schwanger wird, dann habe ich noch eine andere Idee. Ich darf mir ja noch eine andere Frau nehmen. Und dann versuche ich, mit ihr Nachkommen zu bekommen. Also wenn jetzt quasi Abraham die Sache selbst in die Hand nimmt, was glaubt ihr, wie hoch ist jetzt das Vertrauen noch auf die Verheißung Gottes? Auf einer Skala von 0 bis 10. Bitte? Minus 1 schon. Naja, okay, andere Ideen? 0? Ein bisschen? Ja. Genau, ein bisschen traut er ihm noch zu. Also wollen wir nicht ganz so kritisch sein. Die Geschichte geht ja noch weiter. Machen wir mal hier ein Kreuz. Also wenn ich es nicht visualisieren würde, steht im Moment ja nicht so gut für Abraham da. Okay, gucken wir mal, nächste Kapitel. Dann sagte Gott, auch deine Frau soll einen anderen Namen erhalten. Nenne sie nicht mehr Sarai, denn von nun an heißt sie Sarah. Ich werde sie reich beschenken. Sie soll einen Sohn von dir empfangen. Mein Segen bedeutet noch mehr. Sie soll die Stammmutter zahlreicher Völker werden und Könige werden von ihr abstammen. Da warf Abraham sich erneut zu Boden, aber im Stillen lachte er in sich hinein. Das hat mich schon erstaunt. Er hört Gott zu, schmeißt sich auch auf den Boden, sondern im Sinne, ja, Herr, klar, bist allmächtig und so. Aber in sich lacht er hinein. Er lacht Gott aus. Was glaubt ihr? Wie hoch ist tatsächlich noch sein Vertrauen? Eins. Zumindest ziemlich weit unten, ja? Nur mal als Erinnerung, Abraham ist bekannt als der große Glaubensvater. Ihr könnt das auch gerne mal nachlesen. Ich habe das hier nicht reingeschrieben. Okay, gucken wir mal, wie es weitergeht. Der Herr hielt sein Versprechen. Übrigens mal, um mal zu verfolgen, um wie viel Zeit es hier geht. Als er die Verheißung bekam, war er 75 Jahre alt. Als er mit Hagar schlief, war er 10 Jahre älter, 85. Und als er jetzt nochmal eine Verheißung, also als jetzt nochmal Gott mit ihm redet, ist er bereits 100. Das ist also 25 Jahre später. Ich meine, ich zweifle schon, wenn nach 25 Minuten nicht eintritt, was ich doch will. Und nach einem Jahr oder nach 2 Jahren, nach 10 Jahren, hätte ich vielleicht auch gesagt, ja, Herr, alles klar, die Sprüche kenne ich alle. Allmächtig. Und groß. Ist übrigens auch, dass man das wissen muss, wenn wir so von Vers zu Vers Texte in der Bibel lesen, dann denken wir manchmal, ja, das ist dann morgen passiert. Da liegen manchmal Jahre, Jahrzehnte dazwischen. Der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde trotz seines hohen Alters Vater, genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Eigentlich krass, am Tiefpunkt seines Glaubens, am Tiefpunkt seines Vertrauens. Hätte ich erwartet, dass Gott sagt, weißt du was, ich habe die Nase voll von dir, Abraham. Ich lasse mich nicht von dir auslachen. Jetzt guck, wie du klarkommst. Wenn du noch länger an mir zweifelst, wenn du mir einfach nicht vertrauen kannst, ja, dann lass es halt. Das ist übrigens in unserer heutigen Sprache so das Zeichen dafür, dass ich nicht mehr vertraue. Ja, dann mach doch, was du willst. Wenn du mir nicht glaubst, ja, dann geh doch. Es zeigt letzten Endes, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirklich wahr sein soll. Und ich hätte erwartet, weil wir ja von uns ausgehen, dass Gott so auch empfindet und sagt, weißt du was? So nicht. Wenn du mir nicht vertraust und du dein eigenes Ding machst, kein Problem. Aber am Tiefpunkt seines Glaubens macht Gott was anderes. Sarah wird schwanger und bekommt den verheißenen Sohn. Was sagt mir das über Gott aus? Meine Zweifel, mein Unglaube hat überhaupt gar keinen Einfluss auf Gottes Versprechen. Das ist doch Hammer. Gott sagt, was ich dir einmal versprochen habe, das halte ich. Da lasse ich mich doch nicht von abbringen, nur weil du mal einen schlechten Tag hast. Was ich verspreche und was ich bin, das bin ich. Unabhängig, ob du mal mehr oder mal weniger glauben kannst, ob du an mir zweifelst, ob du mich verfluchst. Es hat keinen Einfluss auf das, was ich dir versprochen habe. Und jetzt wird die Geschichte wirklich krass. Abraham bekommt mit 100, Sarah mit 90 noch einen Sohn, den Geliebten, den einzigen Sohn. Er wächst auf, alle sind glücklich. Und dann meldet sich Gott und sagt, da stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja, Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du liebst, in das Land Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Was? Wie grausam. Und Gott ist hier rhetorisch wirklich gemein. Er betont es ja nochmal. Übrigens, deinen einzigen Sohn, den du liebst, den du dir so sehr gewünscht hast, den sollst du jetzt töten. Ich hätte gesagt, das mache ich nicht. Was bist du denn für ein Gott? Lässt mich so lange zappeln, dann erfüllst du mir den Wunsch meines Lebens und dann nimmst du mir das alles wieder? Das mache ich nicht. Ich mache mein eigenes Ding. Ich vertraue dir nicht. Das ist eine ganz fiese Masche. Und es ist genau das, was uns häufig passiert. Wir beten, wir erleben Dinge, wir denken, ja, Gott erfüllt mir, wonach ich mich sehne, was ich mir wünsche, dann geht wieder was schief. Und ich frage mich, was soll das alles? Ich suche nach meiner Traumwohnung und habe sie gefunden und dann kriegt sie doch eine andere. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Und wir lesen jetzt, dass Abraham tut, was Gott ihm aufgetragen hat. Wie hoch schätzt ihr jetzt an dieser Stelle das Vertrauen von Abraham ein? Eine 10? Ich glaube, er sprengt sogar die Skala. Nachdem Abraham erlebt hat, wie Gott mit ihm umgeht und dass er am Ende ihm doch gibt, wonach er sich sehnt, dass seine Zweifel, sein Unglaube, seine Tagesform überhaupt keinen Einfluss hatte auf das, was Gott ihm versprochen hat, dass Gott einen Plan hatte. Und den zieht er durch, weil er es gut mit uns meint. Auch wenn wir manchmal erst später sehen, warum wir vielleicht warten mussten, warum vielleicht nicht heute geschieht, was ich mir gewünscht hätte, sondern erst morgen oder in 5 Jahren. Aber diese Erlebnisse haben Abraham geholfen, irgendwann wirklich zu vertrauen. Mir sagt das über Gott aus, dass meine Zweifel, mein Unglaube keinen Einfluss haben auf das, was Gott uns versprochen hat. Und er hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage. Macht euch keine Sorgen. Werft eure Sorgen auf mich. Ich werde es wohl machen. Vielleicht nicht genau so, wie du denkst, aber ich werde es wohl machen, weil ich den Gesamtüberblick habe, weil ich weiß, dass du manchmal nur einen Ausschnitt siehst, aber nicht das ganze Bild. Und ich manchmal neben dir stehe und sage, du musst noch ein bisschen warten, weil wenn ich dir jetzt erfülle, was du willst, dann ist es aber nicht das, was du wirklich brauchst. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich früher bei meinen Ex-Freundinnen im Bett lag und gebetet habe, Herr, bitte, genau die. Und ich heute was froh bin, dass er all die Gebete nicht erhört hat. Und sagte, Friedel, ich hab doch schon die Frau für dich. Aber die kommt eben erst in X. Und weil ich nicht will, dass du nur für einen Moment glücklich bist, sondern auf Dauer, vertrau mir. Nachdem Abraham erlebt hatte, wie sehr er ihm in dem Tiefpunkt seines Glaubens vertrauen konnte, dass er das einmal erlebt hat, konnte er Gott nichts mehr vorenthalten. Er vertraute, weil Gott weiß, was er tut. Abraham wusste, so wie der ältere Engel in der Geschichte, dass Gott weiß, was er tut. Auch wenn ich nicht immer verstehe. Und Paulus betont das im Römerbrief und sagt, als wir noch Sünder waren, also als wir noch Zweifler waren, als wir Gott nicht vertrauen konnten, als wir nicht an ihn geglaubt haben, als wir es eben besser wissen wollten, da hat Gott uns bewiesen, wie groß seine Liebe zu uns ist, weil Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also zu einem Zeitpunkt, wo Gott überhaupt keinen Grund gehabt hätte, irgendetwas für die Menschen zu tun. Und wenn wir uns mal diese Geschichte anschauen, was die Menschen mit Jesus gemacht haben, als Person, als er auf dieser Erde war. Also ich wäre schon längst gegangen. Ich hätte schon längst mal in die Hände geklatscht und gesagt, das beenden wir hier. Ich gehe wieder. Es macht keinen Sinn mit euch. Ich lasse mich doch nicht verhöhnen, ich lasse mich doch nicht anspucken, ich lasse mir doch nicht, das mache ich nicht. Und zu diesem Zeitpunkt, wo es keinen Grund gegeben hätte, hat Gott bewiesen, dass man sich aber auf ihn verlassen kann. Weil er uns versprochen hat, uns zu lieben. Und die ihr Eltern seid, ihr wisst, dass ihr für eure Kinder alles tun würdet. Warum sollte man das bezweifeln, dass man irgendetwas nicht gönnt, irgendetwas nicht ermöglicht? Unsere Zweifel ändern nichts an Gottes Liebe zu uns. Das zeigt mir in den Momenten, wo ich so viel Halbwissen habe. Und irgendwie laufen wir alle mit so viel Halbwissen rum. Wenn ich einfach das Drumherum nicht mehr verstehen kann, dann ist das für mich gerade ein Grund, mich jetzt auf Gott zu verlassen. Denn wenn ich es selber kann, dann kann ich es auch selber machen. Aber wenn ich merke, ich verstehe das alles nicht mehr, dann ist es erst recht ein Zeichen dafür, mich jetzt auf Gott zu verlassen. Weil Gott genau weiß, was er tut. Wenn also Zweifel, nicht wissen, dazu beiträgt, nach Gott zu suchen, nach guten Gründen zu suchen, Gott zu vertrauen, dann wünsche ich uns Zeiten des Zweifels. Dann wünsche ich uns Zeiten des Zweifels, die wie Ameisen in unserer Hose des Glaubens sind, die uns wachhalten, nach guten Gründen zu suchen. Weil die Dinge eben nicht immer das sind, was sie zunächst scheinen. Ich möchte das zusammenfassen mit einem Text aus dem Hebräerbrief, den vielleicht manche von uns so aus der Lutherbibel in Erinnerung haben. Nämlich, da wird Glaube definiert. Was ist denn Glaube? Und Luther übersetzt das: Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja, wenn man das 5-mal durchliest, dann versteht man es auch. Ich muss es immer wieder lesen, weil ich diese Wortschachtelung so nicht so schön hinkriege. Ich bin dankbar, dass mein Papa mir diese Bibel geschenkt hat. Da sind manchmal Übersetzungen, Beschreibungen drin, die ich verstehen kann. Und in dieser Ausgabe der Hoffnung für alle heißt der Text nämlich anders und den verstehe ich. Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Dafür möchte ich gern beten. Guter Vater im Himmel, in unserem Leben, in unserem Alltag passieren so viele Dinge, die wir nicht verstehen. Und die lassen uns zweifeln. Da sind manche riesengroße Fragezeichen. Wie kannst du das nur zulassen? Warum ist das passiert? Es tut gut, dass wir die Geschichten in der Bibel so authentisch lesen dürfen, dass die nicht schön geschrieben worden, sondern dass wir auch an dem Leben von Abraham erkennen können, dass er viele Jahre seines Lebens angefangen hat, dich zu hinterfragen, dich zu bezweifeln, dich sogar auszulachen. aber dass alles nichts geändert hat an deinem Versprechen, an deiner Zuneigung zu uns, an deiner ehrlichen, authentischen Liebe. Bitte hilf, dass wir gerade in Zeiten des Zweifels, gerade in Zeiten, wenn es nicht so läuft, wie wir gerne hätten, gerade in Zeiten, wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, gerade in Zeiten, wo wir vieles nicht verstehen können, dass uns dann dieser Gedanke tröstet, dass du aber weißt, warum du was tust. Und dass wir nie an deinen Versprechen zweifeln müssen. Amen.